Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Mit Dr. Carsten Lekutat. Er ist ein Berliner Arzt, wohlbekannt im RBB und auch bei uns auf RBB 888. Freue mich, dass du da bist.
Hallo.
Du bist heute mit einem Thema da, Mini-Veränderung, also unseren Lebensstil verändern, immer nur mit einer Minute. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, grenzt an Zauberei, aber du bist ja ein Mediziner, kein Zauberer, also du stehst dazu.
Ich stehe da total zu, weil die Makroveränderungen häufig halt nicht funktionieren. Ich meine, wenn ich mir jetzt vornehme, irgendwie, ich mache mal 2 Stunden Dauerlauf durch den Wald, okay, wenn ich eine Minute durch den Wald laufe, mag es vielleicht auch ausreichen.
Ich sage es mal ausdrücklich, Carsten, du hast deinen Doktor in Medizin, damit jetzt nicht einige Leute anrufen oder in den Chat gehen und sagen, in einer Minute die Dinge verändern, der ist doch Wunderheiler. Nein, du hast es mal so richtig studiert.
Also richtig gelernt.
Richtig gelernt, dann vertrauen wir dir auch. Also diese Minuten-Preps, du hast schon überlegt, wenn wir uns etwas vornehmen, einen Plan über 1 oder 2 Jahre, daran glaubst du eben nicht so. Was ist der Vorteil dieser Mini-Preps?
Naja, ich sag mal so, über 1 oder 2 Jahre, das reicht nicht aus. Wir müssen ja irgendwie, wenn wir ein gesundes Verhalten haben wollen, das, ja, ich sag mal, ein Leben lang machen. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen länger bei uns allen geht als 1 bis 2 Jahre. Das Problem ist nur, wenn wir etwas nicht tun, dann ist es doof. Und wenn wir etwas tun, ist es gut. Und deshalb müssen wir die Einstiegsschwelle, etwas zu tun, möglichst gering halten. Und mit einer Minute kann man ja den Tag immer irgendwas einführen. Aber das Interessante ist, viele Sachen reichen echt aus, wenn ich es 1 Minute mache. Und die haben trotzdem eine richtig starke medizinische gesundheitliche Wirkung.
Sag mal, was gut ist, also was mir mit einer Minute schon hilft.
Also Krafttraining zum Beispiel, ja. Ich bin nicht so, ich meine, ich laufe relativ unmuskulär durch das Leben und mein Oberarm sieht irgendwie so aus, wie bei anderen Leuten das Handgelenk aussieht von der Größe. Aber ach, Krafttraining, wissen wir, ist wichtig. Wir müssen gerade, wenn wir älter werden, unsere Muskeln auftrainieren. Und da reicht es tatsächlich aus, das mit relativ geringer Zeit zu machen, wenn wir die Übung nur richtig durchführen. Eine sogenannte exzentrische Kontraktion unter der maximalen Last, wissen wir, dass ein paar Sekunden ausreichen, um den Muskel gut wachsen zu lassen. Gut, wir werden nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, aber einen Wachstumsreiz auf den Muskel haben wir bereits gesetzt, wenn wir auch nur kurz trainieren.
Und was sollen wir dann trainieren? Also ich mache das zwar jeden Tag, aber das dauert dann auch eine 30 oder 40 Minuten. Das empfiehlst du ja nicht.
Naja, ich empfehle das schon, wenn du das schaffst, ist 30, 40 okay. Minuten besser, aber 1 Minute ist besser als keine.
Was sollen wir machen?
Also die exzentrische Kontraktion. Viele versuchen ja, den Muskel zu trainieren, indem sie beispielsweise beim Bizeps eine Hantel nach oben schwingen. Also nehmen die Hantel und beugen dann den Bizepsmuskel. Gut, ist okay. Aber wenn ich die Hantel oben habe und es langsam absenken lasse, das heißt unter Belastung den Muskel strecke und das langsam mache, dann habe ich einen viel größeren Wachstumsreiz, als wenn ich den Muskel verkürze. Nennt man exzentrisch, kennt man vom Treppen runterlaufen, Berg runterlaufen. Das ist das, was am nächsten Tag so richtig Muskelkater fabriziert. Das war eine exzentrische Kontraktion. Und das ruft einige Genaktivitäten im Muskel auf und macht einen großen Wachstumsreiz.
Interessant, ja. Sie merken schon, der Mann kennt sich aus. Wir haben die erste Frage im Chat, Carsten, und die ist von Caro. Ich bin Anfang 40, ich möchte 15 Kilo abnehmen. Seit der Geburt meiner beiden Kinder ist mein Gewicht etwa um 1 Kilo pro Jahr angestiegen. Ich mag mich nicht mehr, auch nicht mehr im Spiegel ansehen. Wenn ich mir vornehme, Schokolade wegzulassen, dreht es sich nur noch um Schokolade. Ist also ein Klassiker. Wie komme ich raus aus dem Dilemma? Gibt es hier auch einen Minutentipp? Was sagst du?
Oh ja, also es ist ja ein ganz häufiges Thema, dass man sagt, ich möchte abnehmen. Und ich war ja auch selber mal 23 Kilo schwerer, als ich heute bin. Und es war eine große Reise, diese Kilos loszuwerden. Jetzt ist es so, ich denke, man muss eher so, ja, ich sag mal, nebenbei abnehmen. Das große Problem ist, wenn wir uns jetzt sagen, ich esse jetzt keine Schokolade mehr, dann ist das eine ganz, ganz große Entscheidung für uns im Leben, die wir häufig nicht treffen können. Wissenschaftler haben allerdings zeigen können, dass die Reihenfolge der Lebensmittel, das heißt, in welcher Reihenfolge esse ich was, eine ganz große Auswirkung hat auf unseren Stoffwechsel und wie die Kalorien, die zwar auf der Packung draufstehen, auch wirklich bei uns im Stoffwechsel ankommen. Denn wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Nuss esse, ist die Nusskalorien, die bei mir im Stoffwechsel ankommt, weniger, als würde ich ein bisschen Schlagsahne essen, auch wenn es die gleichen nominalen Kalorien hat. Wichtig ist, dass wir erst das Eiweiß essen und dann das Kohlenhydrat. Also nehmen wir mal so, wenn ich an einem Buffet bin und da gibt es Käse mit Weintrauben. Gibt es ja häufig diese leckeren kleinen Dinger. Richtig wäre es, erst den Käse zu essen, 10 Minuten später dann die Weintraube. Das ist an einem Buffet vielleicht ein bisschen seltsam, wenn man das macht, aber das Protein, was ich zuerst gegessen habe, verhindert in großen Teilen die Aufnahme des Kohlenhydrates später. Das heißt, man könnte Caro sagen, pass mal auf mit der Schokolade, du darfst das schon essen, die Schokolade, versuch doch aber mal eine Viertelstunde vor der Schokolade etwas Eiweißhaltiges zu essen, ein bisschen Quark oder vielleicht wirklich ein Eiweiß, also gekocht, ja, damit wir das Eigelb nicht haben mit den vielen Fetten oder ein bisschen Käse davor und dann eine Viertelstunde später die Schokolade. Vielleicht reicht das schon aus, um die Kalorien der Schokolade ein klein wenig zu entschärfen.
Für die Schokoladenliebhaber. Es gibt ja die, die, so wie ich radikal gesagt haben, gibt es jetzt eben nicht mehr, war genug für ein Leben. Dann gibt es die anderen, die sagen, ach, mit dunkler ist nicht so schlimm. Wo stehst du da?
Na, die dunkle Schokolade hat super viele positive Auswirkungen auf uns. Wir wissen beispielsweise, dass die Gefäße, unsere Blutgefäße, verbessert werden, wenn ich Schokolade esse, die mehr als 80% Kakaoanteil hat. Also so ganz auf Schokolade zu verzichten, ist vielleicht nicht die allerschlauste Idee. Und dunkle Schokolade treibt häufig auch nicht so die Lust auf mehr, weil sie ist halt keine Milchschokolade, 20%, die ja so doch sehr, sehr lecker ist.
Ja, todlangweilig, die andere, finde ich. Aber wenn Sie jetzt sagen, die ist besser als keine, dann sagt Dr. Carsten Dekutat, das hilft schon. Also wir merken uns, das Ei zuerst kann schon eine Menge helfen. Caro, erster Schritt, toi 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 dafür. Du hast aber noch ein paar Tipps, also das kenne ich auch von mir, ne? Essen, 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 viel essen, immer noch mehr essen, Pause, sagst du.
Ja, ich finde es so erstaunlich, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht, dass der Koch entscheiden darf, wie viel ich essen soll. Ne? Der macht den Teller voll und ich mache ihn meistens leer. Und ich verpasse völlig den Moment auszusteigen und zu sagen, das reicht mir eigentlich. Und dann hilft es teilweise einfach mal eine Minute, das ist auch so ein Ein-Minuten-Prep, ja, eine Minute mal Pause zu machen, zu sagen, ich schiebe den Teller mal kurz beiseite, lege das Besteck rechts und links daneben, guck mir mal an, was ich schon gegessen habe und spüre mal in mich rein, ob ich nicht vielleicht doch schon satt bin. Und dann muss man natürlich zu seiner Entscheidung stehen, ja, und nicht sagen, oh, schmeckt so super, dann kann man das Essen ja vom Restaurant auch mit nach Hause nehmen oder zu Hause in eine Tupperbox machen und am nächsten Tag essen. Also mitten im Essen einfach mal eine Minute Pause.
Ein Satz von dir ist, Strategie schlägt Motivation. Erklär mal.
Oh, wir glauben ja alle, wir müssen uns nur richtig motivieren und dann läuft's im Leben, morgens in den Spiegel schauen und zu sagen, Schakka, das wird mein Tag und ich schaffe es, ich werde schlank, ich werde sportlich, ich werde entspannt und werde zum Besten meiner selbst. Aber die Motivation, die haben wir häufig, aber die trägt uns halt nicht durchs Leben. Irgendwann ist die Motivation weg, wenn es dann nicht so geklappt hat und dann brauchen wir etwas anderes, nämlich eine Strategie. Und ja, darum geht's heute.
Jetzt haben wir eine Frage im Chat. Tobi möchte nämlich die Veränderung für sein Leben. Ich fühle mich von allem, was an mir zerrt. Also gut, er fühlt sich angezerrt von allem, verstehe. Anforderung von allen Seiten, also Job, Familie, Freunde. Ich fühle mich so vereinnahmt, dass ich mich nicht mal zu Minischritten aufraffen kann, schreibt Tobi. Einerseits will ich einfach nur meine Ruhe haben, andererseits unbedingt körperlich fitter werden. Haben Sie einen Tipp für einen Minischritt? Ich bin gespannt.
Oh, das kenne ich und ich glaube, das kennt irgendwie auch jeder von uns, dass man sagt, okay, ich bin so müde, so kaputt, so überfordert, gerade in der heutigen Zeit, dass ich eigentlich gar nichts mehr kann. Und dann kommt da irgend so ein Arztexperte an und sagt, nimm mal die Turnschuhe und geh joggen. Ja, dann kann man nur drüber lachen und sagen, ich würde ja gerne, ich schaff's aber nicht. Tobi, man muss die Schwelle tatsächlich so tief setzen, deshalb geht's ja auch um diese Ein-Minuten-Sachen, dass man es wirklich machen kann und dass es dann zur Normalität im Laufe des Tages wird. Also ein Tipp zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte körperlich fitter werden, aber möchte auch emotional fitter werden, ist der alte Tipp von Kneipp, kalt duschen. Das ist relativ einfach zu machen. Man steht ja sowieso morgens unter der Dusche und alles ist noch schön warm. Und jetzt ist die einzige Aufgabe, dass man den Wärmeregler ein bisschen auf kälter stellt. Das muss gar nicht eiskalt sein oder brunnenkalt, wie Kneipp sagt, es reicht ein bisschen kälter. Dieser Schritt, den schafft man immer. Das ist wirklich nur so ein Zentimeter Regler schieben. Und dann hat man aber schon sehr, sehr viel geschafft. Man macht einerseits körperlich etwas Gutes. Es gibt viele Studien, die sagen, ich habe weniger häufig Atemwegsinfekte, wenn ich regelmäßig kalt dusche. Das hat was mit den T-Zellen zu tun, mit unserer zellulären Immunantwort. Aber ich wirke auch gegen eine kleine Depression damit und ich habe wirklich was geleistet. Ich habe mal mich aus meiner Komfortzone des warmen Duschens rausgeholt und etwas für mich getan. Für meine Depression oder gegen die Depression oder gegen depressive Verstimmung. Eine richtige Depression geht natürlich damit nicht zu heilen. Aber das ist vielleicht so ein Schritt, Tobi, was Sie mal versuchen könnten.
Also ein bisschen Tarzan für den ganzen Tag.
Man darf auch dabei schreien, das ist bei Tarzan sehr gut. Ich mache es übrigens, dass ich dabei laut singe. Ich kann viel leichter eine kalte Dusche ertragen, wenn ich ganz laut singe. Meine Familie kann das dann nicht mehr so gut ertragen, wenn ich kalt dusche, wenn ich laut singe. Aber das ist so ein Tipp, dann erträgt man auch die Kälte. Und wer den Stress der Kälte erträgt, der erträgt auch den Stress des restlichen Lebens.
Tobi, klingt interessant. Toi, 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 dass Sie das versuchen und bin gespannt, was Sie dann singen. Und am Telefon ist jetzt Mandy aus Hohenschönhausen. Wir grüßen Sie, Mandy. Hallo.
Hallo, aus Hohenneuendorf.
Aus Hohenneuendorf. Na, müssen wir ja gleich schimpfen mit der Übertragung hier. Aus Hohenneuendorf ist Carsten, glaube ich, auch, ne?
Jawohl, willkommen. Oh. Hallo, Frau Nachbarin anscheinend aus dem Hohen Norden.
Hallo.
Das nächste Mal beim Schrippenholen gucken, ob ihr euch nicht vielleicht kennt.
Ja.
Mandy, Sozialpädagogin Psychologin in Hellersdorf. Sie haben viel mit Kindern und mit Jugendlichen zu tun. Was haben Sie für einen Tipp?
Ja, also ich habe ja gerade den Beitrag gehört mit der Hörerin, die sagte, sie hat zwei Kinder und das ist, sie kann sich im Spiegel nicht mehr sehen und sie isst so gerne Schokolade. Und wenn sie aber sich vornimmt, sie verzichtet darauf, dann dreht sich bei ihr alles nur noch darum, Schokolade zu essen oder wo ist jetzt die Schokolade? Und das hat für mich einen ganz großen emotionalen Aspekt. Also einmal dieser emotionale Aspekt, dass wir eben, ja, jetzt ist die Schokolade nicht mehr da, oh Gott, jetzt muss ich Schokolade essen. Da steckt irgendwas Psychisches für mich dahinter. Also man kann das ja auch ersetzen. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe, 40 Minuten oder 20 Minuten, man kann ja langsam anfangen, oder einen langen Spaziergang mache, dann vergeht höchstwahrscheinlich der Jeeper auf Süßes von allein. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, also der emotionale Aspekt. Und der zweite, dass wir nach Zeit essen. Ja, also wir stehen morgens auf, dann ist es 8 Uhr und jetzt muss ich was essen. Also das ist absoluter Quatsch in meinen Augen, weil man muss nicht 12 Uhr Mittag essen, 18 Uhr Abend essen. Wir müssen einfach auf unseren Körper mehr hören, auf unsere innere Stimme und morgens erstmal auch vor allen Dingen Wasser trinken. Dann hat man auch jetzt nicht unbedingt ein Hungergefühl. Und dann einfach mal warten und dem Körper Zeit geben, finde ich. Also wenn wir den Zellen ständig Essen reindrücken, das ist ja auch nicht so gesund, sondern erstmal abwarten und sagen, okay, jetzt ist es 10, jetzt frühstücke ich dann. Und dann auch wirklich was länger satt macht. Also ich arbeite ja in der Schule und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder dort mich viel mehr als Vorbild betrachten als meine eigenen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt fremde Kinder betreue, dann kann ich immer sagen, was machen Sie denn da, was essen Sie denn da? Und ich erkläre Ihnen dann, ich mache mir jetzt ein Porridge aus Haferflocken und schneide mir da einen Apfel rein und vielleicht isst man noch ein gekochtes Ei dazu und das macht dich ganz lange satt und das gucken die sich wirklich ab. Mhm. Also wirklich auch die Kinder, die jetzt zum Beispiel nicht mehr zu Hause leben, habe ich ganz viele in der Einrichtung zum Beispiel, die nehmen mich ganz doll als Vorbild und sagen, oh Mann, Frau Bückenhauer, Sie machen ja da was Leckeres, das möchte ich auch mal probieren.
Interessant.
Und das machen die tatsächlich. Und das ist total interessant zu beobachten. Dann wollen die das jeden Tag. Also die kommen dann, können wir wieder Haferflocken essen. Ja, und einfach so mal gucken, wie esse ich eigentlich? Also in sich selbst hineinhorchen und sagen...
Mandy, lass uns das mal eben aufnehmen, ja? Mit dem eben sich hineinhorchen. Also mal hören, ob unser Dr. Carsten Lekutat, ob er mit Ihnen einer Meinung ist. Ich fand das auch mit dem nicht dauernd essen. Mich nervt es ja, dass Leute dauernd essen müssen. Aber meine Frau sagt schon immer, jetzt lass die mal. Mal sehen, was unser Profi hier sagt.
Ja, das ist immer so, als würden wir grasen, ne? Als seien wir irgendwie ein Wiederkäuer und sind ständig am Essen. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Also Mandy, erstmal vielen lieben Dank. Ganz, ganz viele kluge Dinge dabei, muss ich sagen. Ganz, ganz viele kluge Dinge dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Beim Wassertrinken zum Beispiel als allererstes. Wir wissen, es gibt Studien, einen halben Liter Wasser getrunken, eine halbe Stunde vor dem Essen und man verliert 2 Kilo im Jahr. Alleine über dieses Water Preloading, so nennen wir Ärzte das Ganze. Toller Tipp. Dann das Porridge. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, was eigentlich Haferflocken für unsere Gesundheit bedeuten und für unseren Insulinstoffwechsel. Und da komme ich schon jetzt darauf, auf das ganze Emotionale. Also wir wissen, unser Stoffwechsel wird natürlich auch emotional mitgeregelt. Wir sehen es allerdings in der Praxis, dass nach einiger Zeit auch emotionalen Stoffwechselproblemen oder emotionalen Essproblemen dann doch irgendwann das Körperliche übernimmt. Und zwar gerade in Form einer Insulinresistenz, das heißt einer Zuckerstoffwechselstörung. Und dann ist das sozusagen freigedreht. Dann klappt es halt häufig leider nicht zu sagen, ich esse jetzt nicht Schokolade, sondern ich gehe jetzt erstmal laufen, weil der Wunsch der Schokolade bleibt dann doch etwas länger bestehen. Und dann haben wir sozusagen den Schnitt erreicht vom rein emotionalen ins körperliche. Dann müssen wir das beides bearbeiten. Das körperliche tatsächlich über Therapien, die man körperlich machen kann und das emotionale natürlich nebenher auch im Sinne von kleinen Entscheidungen, die man im Laufe des Lebens vielleicht auch begleitet helfen lässt.
Mandy, das war inspirierend mit Ihnen.
Vielen Dank.
Ja. Und
sehr gerne.
Weiter tolle Vorbildarbeit mit Ihren Kindern und den Jugendlichen. Alles Liebe. Tschüss. Ja.
Ihnen auch, danke. Tschüss.
Kann ich auch Tee trinken statt Wasser?
Ja, man kann Tee trinken, aber es muss ein halber Liter sein. Also die Flüssigkeit, ja, und das ist, ja, schaffe ich locker. Schönen grünen Tee, halben Liter mit Epigallocatechinamid oder wie heißt das, was der Hauptwirkungsstoff ist, dann hat man den ganzen Tag erstmal richtig Koffeinintus. Nein, Kräutertee, natürlich, geht auch. Viel Spaß dabei.
Achso, grün darf ich nicht, ne?
Ja, grün schon, aber ein halber Liter grüner Tee. Und das mehrmals am Tag, das ist natürlich schon eine Hausnummer, einfach wegen des Koffeins.
Echt? Ich schaffe, glaube ich, 3 am Tag. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist ja die Sendung für Sie da draußen. Minuten-Preps, also kleine Verhaltens- Verhaltensänderungen, die unser ganzes Leben verändern. Da gibt es gleich Fragen und auch Tipps von dir, wie wir Verhaltensänderungen so in unser praktisches Leben integrieren. Also nicht nur laufen um des Laufenwillens, da hast du ein bisschen was.
Ja, genau. Denn wenn wir uns gesund verhalten wollen, um möglichst lange gesund zu sein und lange auf diesem Planeten zu weilen, dann müssen wir die gesunden Verhaltensweisen immer und ständig machen und mit uns mitschleppen sozusagen. Und wir schleppen nur mit uns mit, was uns Spaß macht. Und deshalb geht es heute darum, vor allen Dingen viel Freude.
So, jetzt kommt in unserem Chat Victoria. Und Victoria hat eine gute Idee. Sie sagt, sie beschäftigt sich mit diesem Thema, mit der Strategie, das Praktische mit dem Nützlichen bzw. Notwendigen verbinden. In ihrem Fall sagt sie, mit dem Fahrrad zur Arbeit, nur bei gutem Wetter, 18 Kilometer. Oh, Respekt. Im Büro hat sie die notwendigen Bedingungen, also Dusche und Zeit. Ist Luxus, lässt sich aber vielleicht für andere verwenden, schreibt sie. Habe ich eine Tour hinter mir, kann ich am Abend auf dem Sofa ohne schlechtes Gewissen rumliegen und genießen. Das gefällt mir schon mal. Jetzt hat sie noch was zum Thema Gewichtsabnahme. Sie möchte wissen, Sport und Ernährung nicht gleichwertig. Sie hätte gehört, 80% Ernährung, 20% Sport. Stimmt das? Was sagt der Experte?
Ja, also erstmal, Victoria, ich finde es großartig, dieses Einbauen von gesunden Verhalten in den normalen Alltag. Dann, ich muss sagen, nur so funktioniert es auch, ne? Wenn wir das ausstanzen und versuchen, dass wir uns Inseln holen, wo wir jetzt nur gesund sind und die restlichen Inseln im Laufe des Tages sind dann nicht ganz so gesund. Das ist nicht richtig. Also das heißt, das Einführen von gesunden Verhalten in den normalen Alltag ist perfekt zur Gewichtsreduktion und dem Sport. Ja, man sagt ja auch immer, ein Sixpack wird in der Küche gemacht und nicht im Fitnessstudio. Ich weiß nicht, wovon ich rede, weil ich habe kein Sixpack, aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir Gewicht reduzieren wollen, das vor allen Dingen über Ernährung funktioniert. Wenn wir ein gutes Gewicht halten wollen, dann funktioniert das vor allem über körperliche Belastung, Bewegung und Sport. Und das Interessante ist aber, dass beim Reduzieren des Gewichtes immer wieder Phasen des Haltens drin sind. Das heißt, wir sind ja nicht, wenn wir anfangen, jetzt eine Diät zu machen oder unser Leben zu ändern, am Runterrutschen ein Kilo nach dem anderen, sondern es gibt immer Plateauphasen. Und in diesen Plateauphasen, die kann man tatsächlich stabilisieren durch Sport. Aber Sport hat ein Problem, Sport macht nämlich Hunger. Und deshalb ist Sport nicht unbedingt nur geeignet zum Abnehmen. Also es muss beides sein, Victoria, die Ernährung erstmal in den Vordergrund und wenn man dann schlank ist und bei seinem Zielgewicht, dann den Sport in den Vordergrund.
Die Experten auf RBB 888 heute mit Dr. Carsten Lekutat. Also er ist kein Doktor der Philosophie oder so, das kann ja auch schön sein, aber er ist ein Doktor der Medizin und dann ist es ja nochmal für viele da draußen noch ein bisschen wichtiger, was er so zum Thema Ernährung und Medizin zu sagen hat. Denn Doktor kann ja ansonsten, ich will nicht sagen jeder, aber mit allem möglich.
Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass der Doktor der Philosophie deutlich schwerer ist zu bekommen als der Doktor der Medizin, muss man ja auch sagen.
Das glaube ich nicht. Aber egal, ja. Das ist ein anderes Thema. Das müssen wir jetzt ja auch hier gar nicht, ist ja auch gar kein Streitthema. Ich wollte damit nur sagen, du bist wirklich der Profi zu diesen Fragen, denn da gab es nämlich Fragen, ist der Mann Mediziner? Ja. Und Gerda hat auch noch gefragt, kann ich die Sendung nachträglich irgendwo hören? Auch da ist die Antwort ja. RBB 888 Podcast gibt es das Ganze. So, Carsten, wir haben jetzt was ganz Besonderes für die, die gerne gärtnern und buddeln. Dabei machen wir uns ja auch durchaus dreckig und das ist erstaunlicherweise gesund.
Ja, jetzt muss man tatsächlich wirklich sagen, ich bin Arzt, wenn ich solch einen Tipp jetzt von mir gebe, ne? Denn das Gärtnern und Buddeln in Muttererde macht uns gesünder. Ganz spannend, vielleicht gar nicht so, wie man glaubt, dass man denkt, okay, es hilft gegen Arthrose in den Händen zum Beispiel oder viel Bewegung an der frischen Luft ist gut. Ja, das ist richtig, das sind aber eher Allgemeinplätze. Interessanterweise ist es nämlich so, dass wenn ich meine Hände regelmäßig mit Erde in den Kontakt bringe, dass ich meinem Darm etwas Gutes tue, nämlich meinen Darmbakterien. Wir gehen ja in der Welt davon aus, dass wir eine gewisse Biodiversität haben in den Wäldern, in den Weltmeeren und so weiter. Und wir haben auch eine Biodiversität in unserem Darm, was Bakterien angeht. Und die unterstütze ich und verbessere ich, wenn ich mich in Kontakt mit Erde bringe. Dazu muss ich die Erde gar nicht runterschlucken, zumindest nicht aktiv. Es reicht aus, wenn ich buddel, mir danach auch die Hände wasche und normal weiterlebe, denn irgendwie finden diese kleinen Bakterien doch in meinen Darm rein. Und man weiß, das Darmmikrobiom wird verbessert durch regelmäßiges Gärtnern. Und wenn ich nur einen Balkon habe, reicht's aus. Blumentopf rauf, Blume reinpflanzen. Und wenn ich keine Blume habe, einfach nur die Hände reinstecken.
Interessant. Mini-Nachfrage. Ich hatte während meiner Schulzeit einen Freund, die Mutter war, also die hatte so eine Panik, heute gibt's die öfter, ne? Die überall, hier steht ja auch so ein Spray, ich sag mal nicht den Namen, durch Corona ist es ja noch alles besprayt. Und die, wenn wir uns besucht haben, wollte uns auch immer die ganze Zeit besprayen und desinfizieren und nicht so gut, oder?
Naja, es ist, ich sag mal so, Hände reinzuhalten ist normalerweise gut. gut, weil wir wissen, das ist einer der größten Schützer, die wir überhaupt kriegen können vor Atemwegsinfektionen. Das heißt, auch in der Corona-Pandemie war es ja wichtig, sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Aber nicht nach dem Gärtnern. Und vor allen Dingen geht es ja um den Kontakt mit anderen Menschen dabei und nicht unbedingt um den Kontakt mit der Butterblume.
Ja. Jetzt kommt Tina und sie sagt, auf dem Sofa zu sitzen, finde ich einfach schöner, als durch den Wald zu joggen. Das finde ich schon mal cool, Tina.
Sehr sympathisch.
Wie kann ich mich nun motivieren? Eigentlich bin ich motiviert, dennoch fällt es mir schwer, mich aufzuraffen. Ja, das ist ja der berühmte Schweinehund, der dann sagt, auf dem Sofa ist es schöner. Da streichelt er uns dann. Was nun?
Ja, Motivation. Ne? Hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Motivation bringt uns halt häufig wirklich nicht weiter. Wir brauchen eine Strategie, die uns durch das Leben trägt. Und ich finde so, wenn ich sage, okay, ich würde ja gerne etwas machen, aber ich schaff's dann doch nicht. Dann ist mir die Schwelle zu hoch. Finde ich, ja, es gibt eine gute Methode, sein Gehirn dann doch zu trainieren und dass der Körper vielleicht irgendwann dann auch folgt. Tina, vielleicht holst du dir mal einen Teller und machst ihn voll mit Keksen. Mit ganz vielen tollen Keksen, die richtig gut schmecken. Also mit Schokolade, mit Vanille, mit irgendwelchen Nüssen und wie auch immer. Und diesen Teller, wir haben ein Bild in unseren Augen. Und diesen Teller, den Tina, stellst du dir mal in deine Wohnung, in den Flur oder vielleicht in einen Raum, wo du mehrmals am Tag vorbeiläufst. Und die Aufgabe ist es jetzt, wenn du an diesem Teller vorbeikommst, dir genau keinen Keks zu nehmen. Das kann schwer sein, aber das ist die Aufgabe und ich glaube, das schafft man, keinen Keks zu essen, auch wenn er da rumsteht. Was aber passiert im Gehirn, ist, dass in einer Struktur der sogenannte präfrontale Kortex, da bilden sich plötzlich neue Bahnen, dadurch, dass ich diesen Keks, obwohl ich ihn eigentlich haben möchte, nicht esse. Und diese Bahnen sind dafür verantwortlich, dass unser Schweinehund tatsächlich bekämpft wird. Dieser kleine Schritt, diesen Keks nicht zu essen, hat große Auswirkungen auch auf etwas anderes. Haben Wissenschaftler zeigen können, es ist keine Idee, die mir gekommen ist, sondern da gibt es tatsächlich Untersuchungen dazu, dass wenn ich diese Schwelle trainiere, dass ich dann Auswirkungen auf die andere Schwelle habe. Und irgendwann baut sich das Gehirn dann um und wenn man dann anfängt zu laufen und das immer weitermacht, dann ist man irgendwann Läufer. Man soll einfach mal so tun, als ob, nämlich nicht fake it until you make it, also tu so, als ob bis du es kannst, sondern fake it until you become it, also tue so lange, bis du es als Persönlichkeit wirst. Und das kann längere Zeit dauern. Fang mit kleinen Schwellen an und ich habe aber ein gutes Gefühl, dass das was wird.
Du hast auch ein Buch geschrieben zum Schlanksein und hier habe ich einmal vor Kapitel 1 gesehen, auch das ist ja ein niedliches Mobbelchen, habe ich gedacht, der da so springt. Man sieht das Trampolin nicht und das Mobbelchen bist du.
Das Mobbelchen bin ich, genau. Ich sage mal, ich bin ein trockener Dicker. Ja, ich war mal 23 Kilo schwerer, habe das dann abgespeckt, nachdem ich selber mich in meiner Fernsehsendung, die ich moderiere, gesehen habe und gedacht habe, um Gottes Willen, so kann man doch keine Gesundheitstipps geben. Und habe dann gesagt, ich muss ein bisschen was ändern in meinem Leben. Habe dann 23 Kilo abgespeckt, halte das jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren, bin aber mir sehr bewusst, dass es bei mir jederzeit auch wieder hochgehen könnte. Denn abnehmen ist eins. Ich finde, die schwierigere Aufgabe ist eigentlich, das zu halten. Und deshalb sage ich bin ein trockener Dicker in Anlehnung an den trockenen Alkoholiker, weil die Krankheit des Übergewichts bleibt, glaube ich, ein Leben lang bei mir, auch wenn ich jetzt schlank bin, zumindest im äußeren Körper.
Und das Laufen hat dir geholfen?
Ja, nicht zum Abnehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist dann doch die Ernährung und andere Verhaltenstipps gewesen. Aber das Laufen hält mein Gewicht unten und ermöglicht mir, ja, ein normales gustatorisches Leben, ein normales kulinarisches Leben zu leben. Das heißt, ich kann letztendlich auch das essen, was ich möchte, wenn ich dann auch laufe. Wenn ich nicht laufe, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder zunehmen.
Ja, und das führt aber ja auch zu so einem anderen Körpergefühl, ne? Also ich war jetzt nicht so viel dicker, aber ich war, habe ich ja schon öfter erzählt hier, ich war auch mal ein bisschen mobbelig und habe festgestellt, es gefällt mir nicht mehr, auf Schokolade zu verzichten, fand ich hart, aber ich habe immer, wenn ich gemerkt habe, ich esse sie jetzt nicht, das war so wie so ein Muskeltrainieren, aber so, ich fand mich dann immer stärker und dann wurde ich dünner und fand mich immer besser und dieses Gefühl trägt mich zusammen mit Hanteln bis heute. Also vielleicht so für alle, die jetzt noch sagen, den ersten Schritt, wie kann ich den machen? Dieses auch im Prozess sich erfolgreich und besser zu fühlen, das ist ja schon eine magische Kraft.
Absolut. Und dieses, ich esse die Schokolade jetzt gerade nicht und fühle mich irgendwie wie der Superheld, ist ja sehr dieser präfrontale Kortex im Gehirn, der gerade neue Bahnen bildet, wie diesen Keksteller sich hinzustellen und vorbeizulaufen, wie wir eben sagten, was diese kleine Entscheidung uns tatsächlich zu einem anderen Menschen macht. Und tatsächlich, man muss, also dieses Sport und dieses Laufen und was auch immer man gerne tut, das macht uns zu einer anderen Persönlichkeit und die trägt uns auch ganz anders als eine Motivation, die uns nicht über Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte trägt, trägt uns unseres inneres Abbild und das können wir durchaus verändern, auch mit kleinen Schritten.
Wir haben schon gesagt, du warst mal, wir haben es genannt, Mobbelchen, jetzt bist du schlank, ein trockener Dicker nennst du das und Laufen ist für dich ein großes Thema. Jetzt haben wir versprochen, Tipps für die, die morgen auf die Strecke gehen zum Halbmarathon. Also die sind ja jetzt schon so in der Stimmung von, jetzt nochmal trainieren oder nicht trainieren, ja, Nudeln essen, nicht Nudeln essen, was sagst du?
Nudeln essen ist erstmal immer gut, ne? Das ist Kohlenhydrate vorfüttern sozusagen. Also ich meine gut, Tipps für jemand, der jetzt seine Bestzeit da haben möchte, ich glaube, die brauchen wir jetzt gar nicht zu geben, die haben sich schon genügend belesen, aber Tipps für jemand, der vielleicht das erste oder zweite Mal dabei ist, das finde ich das Wichtige, denn ich kann einfach sagen, Leute, genießt es. Berlin ist eine großartige Stadt zum Laufen, es ist ein relativ flacher Kurs, es sind ein großartiges Publikum dabei, die einen wirklich tragen, das heißt, die trommeln, das Abgeklatsche und wir haben jetzt wieder eine Chance, auch in der Masse zu laufen. Und übrigens, auch wenn man mal zwischendrin ein bisschen spazieren gehen muss, da gibt es ja einen Begriff für Run, Walk, Run nennt man das Ganze, also laufe und dann spaziere und laufe wieder. Ihr seid trotzdem richtige Läufer, auch wenn ihr so ein Intervall damit macht, mit kurzen Spaziergängen dazwischen. Haltet es durch, genießt es, es ist eine großartige Erfahrung.
Carsten, du hast gesagt, eine Minute kann mir immer schon helfen. Auf der anderen Seite, das leuchtet mir auch ein, sagst du, Strategie schlägt Motivation, also etwas, was uns über Jahre trägt. Jetzt könnten ja einige sagen, ja, Minute ist schön, aber wenn ich was über Jahre, das ist ja so ein Widerspruch, ne? Innerer Schweinehund jeden Tag neu, ist das ein Widerspruch?
Ja, ich glaube, keiner kann seriös sagen, dass ich in nur einer einzigen Minute mein ganzes Leben positiv verändern kann durch irgendwelche körperlichen oder geistigen Tätigkeiten, aber diese eine Minute ist ja so konstruiert, dass sie uns halt nicht wehtut, sondern dass sie uns Spaß machen soll und das trägt man doch dann gerne übers ganze Leben.
Und wenn Sie eine Weile zuhören, dann haben Sie das Keksbeispiel gehört. Also die Empfehlung war, lecker Kekse hinstellen, ein paar Mal dran vorbeigehen und immer wieder feststellen, wir essen sie nicht. Ja?
Weil dann nämlich Veränderungen im Gehirn eintreten, die sich nicht nur auf Kekse spezifizieren, sondern auch auf anderes Verhalten. Wenn ich es schaffe, wenn ich stark genug bin, diesen Keks liegen zu lassen, bin ich ganz automatisch neurophysiologisch auch stark genug, andere Sachen zu machen oder zu lassen.
Andreas hat dann im Chat geschrieben, wenn man die Kekse lange noch stehen lässt, werden sie pappig und es bildet sich eine Staubschicht. Wenn man so weit gekommen ist, hat man es geschafft, oder? Ja, wir haben ja extra gesagt, Andreas, damit Sie nicht alle beschweren, schenken wir die Kekse dann irgendwann der Nachbarin noch rechtzeitig. Ne?
Eine ganz nette Tat, dass wir das dann tun, genau. Und übrigens, das Interessante ist, man glaubt ja häufig, dass sich die Verhaltensweisen von uns ganz schnell anpassen lassen können. Also innerhalb von 3 Wochen gingen auch Wissenschaftler früher davon aus, wir müssen uns nur 3 Wochen durchquälen durch etwas und dann sind wir ein anderer Mensch. Man weiß heutzutage, das ist nicht so. Wir brauchen deutlich länger, ungefähr ein Dreivierteljahr braucht es, bis sich Verhaltensweisen anpassen. Ist natürlich auch gut so, wenn man sich vorstellt, man geht jetzt in Italien Urlaub für 3 Wochen und kommt nach Hause und kann dann nur noch irgendwie Meeresfrüchte essen, weil man sich so geändert hat, dass man schon eigentlich Italiener geworden ist.
Nur noch gut angezogen ist.
Nur noch gut angezogen ist, ja, oder noch Freude am Leben vielleicht empfindet, ja. Das geht natürlich nicht. Das heißt, so schnell ändert sich der Körper und die Seele nicht. Wir brauchen etwas Zeit und da würden die Kekse sehr häufig pappig werden. Deshalb die Idee mit der Nachbarin, Ingo, finde ich super.
Sehr gut. Ich mag das Italien-Beispiel. Ja. Passen wir uns nicht an in Bezug auf Geldpolitik, aber ja, in Bezug auf Kleidung wäre die Welt schon ein bisschen schöner, finde ich. Achtung, dies ist eine persönliche Meinung. Jetzt auf RBB 88.8. Noch ein Hinweis von Thomas aus Pankow, denn du hast gesagt, Tarzan-Gefühl, morgens schon mal ein bisschen kalt duschen, bringt was. Thomas hat gleich mit seinem Schatz darüber geredet.
Und das mache ich tatsächlich jeden Morgen. Ja. Also erst warm natürlich, aber dann ungefähr eine Minute, etwas über eine Minute eiskalt. Und ja, ab und zu muss ich auch ein paar Tarzan-Laute sozusagen ausstoßen, weil manchmal ist es wirklich furchtbar. Meine Partnerin kann ich nur ab und zu motivieren, aber sie hat sich eben kaputt gelacht, als der Arzt, den ihr im Studio habt, gesagt hat, dass jeden Morgen eiskalt duschen hilft. Ich habe ein großes, breites Grinsen bekommen und sie hat jetzt Corona gehabt und ich habe es nicht bekommen, witzigerweise. Aber ich glaube tatsächlich, dass eiskalt duschen auch einen Effekt hat, das glaube ich schon.
Du hast ja gesagt, in deiner Praxis in Tegel im Moment wieder viele Corona-Fälle. Da fragen sich natürlich jetzt alle, hilft da auch kalt duschen?
Nein, da gibt es natürlich noch keine Untersuchungen zu. Corona ist so neu, dass jetzt die Kaltduschen-Studie erstmal hinten angestellt wurde. Wir hatten ein paar andere Sachen zu tun. Aber wir wissen von anderen Atemwegsinfektionen tatsächlich, dass Kaltduschen einen präventiven, also einen vorbeugenden Effekt hat. Und Und wenn man das regelmäßig macht, zumindest bei Bronchitis wissen wir das, gibt es weniger häufig Bronchitisfälle und Menschen mit einer chronischen Bronchitis haben weniger häufig Anfälle. Also das heißt, es ist tatsächlich sinnvoll, das in das Leben einzuführen und ja, man kann das ja mit kleinen kalten Spritzern am Morgen mal beginnen, die man dann immer ein bisschen steigert und der Tarzanschrei, der ist sicherlich auch gut und macht uns gesund.
Und jetzt gibt es eine Frage, die ich immer spannend finde, weil die immer kommt. Sie ist von Elisabeth. Was halten Sie von Intervallfasten? Ich wusste ja früher gar nicht, dass es den Begriff gab. Also ich fand für mich immer lästig, dass alle Leute immer nochmal hier essen, nochmal da essen und dann gibt es noch Essen to go. Und ich fand es irgendwann so, mittlerweile ist es, meine Frau wird schon richtig aggressiv und sagt, beschimpft nicht immer die Leute, die Mittag essen. Und ich denke, ich beschimpfe keinen, aber ich würde einfach niemals mehr Mittag essen. Ich frühstücke jetzt und dann esse ich abends ganz viel und ich bin null missionarisch. Wenn Leute 10 Mal am Tag essen wollen, finde ich super. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, das hat so einen Begriff, das heißt Intervallfasten. Elisabeth sagt, ist es gut oder nicht? Was sagst denn du als Arzt?
Na, ich mache das erstmal ein bisschen größer und sage, was halte ich eigentlich von Fasten? Und dann können wir gleich nochmal auf Intervallfasten kommen. Also Fasten prinzipiell ist großartig, ist medizinisch, anti-aging-mäßig großartig, weil ganz viele Prozesse im Körper gestartet werden, die uns einfach jünger machen und Krankheiten von uns fernhalten. Also Autophagie zum Beispiel ist einer der Prozesse, dass alter Zellschrott abgebaut werden kann und wir tatsächlich körperliche Veränderungen dadurch haben. Das ist das klassische Fasten. Und jetzt gibt es das Intervallfasten. Intervallfasten ist eigentlich ein anderer Begriff dafür, dass man sagt, du bist keine Kuh. Das heißt, du musst nicht den ganzen Tag grasen, um irgendwie deinen Darm in Schwung zu halten, sondern du kannst einfach mal eine Zeit lang nicht essen und machst solche Pausen. Und auch da muss man sagen, aus der Anti-Aging-Medizin total sinnvoll, dass wir halt nicht dauernd in uns etwas reinstopfen. Bezüglich der Gewichtsreduktion ist es so, dass bei vielen Menschen es nichts bringt, das Intervallfasten. Also bei einigen sagen, ja, ich habe ganz viel abgenommen darunter, großartig, aber das ist nicht die Regel. Viele Menschen nehmen durchs Fasten halt nicht ab. Dafür ist es aber auch nicht medizinisch gebaut. Es ist eine Gesundheitssache und nicht eine Abnehmsache.
Aber sie führt dazu, dass wir nicht, denn wenn wir also irgendwo hinkommen und die sagen so, hier nochmal ein Snack und dann nochmal, weiß ich nicht, Pizza Baguette to go, allein dadurch, dass wir jetzt beschlossen haben, wir machen das nicht, nehmen wir natürlich auch weniger Kalorien auf, oder?
Na, das kann schon sein. Es kann aber auch sein, dass man natürlich in der Zeit, wo man denn nicht fastet, doch die Kalorien nachträglich wieder zuführt und das muss man ja gar nicht überessen, das kann man auch über Trinken machen. Ja. Aber wenn ich natürlich ein Intervallfasten habe und dadurch mich kalorisch einschränke, dann werde ich letztendlich auch mein Gewicht verändern, völlig klar. Aber wie gesagt, medizinisch ist es mehr als nur ein Kalorienverzicht.
Ganz kurz noch für die gegenteilige Position, angeblich für Models in den USA entwickelt, damit die nicht immer maulen, weil sie ständig Hunger haben, also 7-mal Gemüse am Tag.
Ja, also ich sag mal so, das dauerhafte Essen ist wirklich für uns gesundheitlich nicht in Ordnung. Wir brauchen auch Pausen dazwischen. Und Breakfast, das englische Wort für Frühstück, da steckt das Wort Fasten ja schon drin, nämlich break the fast. Das heißt, unterbreche das nächtliche Fasten. Und das sollte schon sein, dass wir ein bisschen fasten im Laufe des Tages.
Carsten, wir haben über die Minuten schon geredet, wir haben über Ernährung geredet. Zucker, wissen viele, ist jetzt nicht so gut für uns. Salz ist aber auch ein großes Thema.
Ja, Salz ist ein großes Thema, weil es natürlich einige Krankheiten befördern kann, unter anderem Bluthochdruck. Aber Salz ist auch ein Mittel, was uns hungrig macht. Und deshalb ist Salz nicht das Schlauste, wenn man es im Streuer irgendwie auf dem Tisch hat. Es schmeckt einfach zu gut. Also Salz wegzulassen ist eine gute Idee, wenn man sein Essen normalisieren möchte. Aber es geht bei uns übrigens nicht nur ums Weglassen. Es geht auch darum, dass wir etwas zufügen können zum Essen. Und darüber reden wir gleich.
Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Also ich fand es mit dem zu viel Salz, deshalb könnte ich auch keine Fertiggerichte essen, weil ich sie als versalzen empfinde. Wenn man das mal reduziert, findet man alles andere irgendwann richtig nervig versalzen. Also da steigen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Zucker, dass uns der nicht immer gesünder macht, weißer Zucker, wissen wir schon. Du hast gesagt, Salz ist auch ein Problem. Also reduzieren. Ich glaube, laienhaft, ich bin ja nicht der Experte, wenn wir Salz ein bisschen reduzieren, dann entwöhnen wir uns da auch relativ schnell, oder?
Richtig, wir können ja wirklich unser Verhalten und auch unseren Geschmack verändern. Und wenn wir Salz reduzieren und das einfach mal weglassen und gegen Kräuter beispielsweise austauschen, dann haben wir relativ schnell sogar das Gefühl, wir brauchen Salz gar nicht mehr. Und dann kommt uns alles in Fastfood-Restaurants oder Fertiggerichten plötzlich doch sehr versalzen vor.
Ja, das ist ein Effekt, den ich tatsächlich auch kenne. Und nun möchtest du uns resistente Stärke präsentieren. Was ist denn das?
Ja, das möchte ich mal allen nahelegen. Resistente Stärke ist eigentlich ein Kohlenhydrat, was vom Körper nicht mehr aufgenommen wird und nicht durch die Darmschleimhaut in den Blutfluss gelangen kann. Deshalb für uns keine wesentlichen Kalorien mehr besitzt. Nebenher aber unsere Darmbakterien füttert, die wiederum ganz viele positive Auswirkungen haben auf unsere Psyche, auf unser Immunsystem, aber auch auf unseren Stoffwechsel. Und resistente Stärke können wir sehr schnell selber herstellen, indem wir nämlich einfach Kartoffeln kochen und die nicht essen, sondern erstmal beiseite legen und einen Tag später essen. Und das Gleiche können wir auch mit Nudeln oder mit Reis machen. Also sozusagen die kohlenhydratreichen Lebensmittel wie Kartoffeln, Reis, Nudeln einfach mal abkühlen lassen, einen Tag mindestens 24 Stunden stehen lassen und dann können wir sie verzehren. Dann dürfen wir sie auch wieder warm machen, also beispielsweise Bratkartoffeln, super lecker, ja, oder tatsächlich die Nudeln nochmal durch heißes Wasser schwenken. Dann haben die Nudeln nicht mehr die gleichen Kalorien, als hätte ich sie frisch gegessen. Wir haben weniger Kalorien und wir tun unserem Darm etwas Gutes.
Erstaunlich, das ist ja und Doppel-Win-Win dann.
Es ist Win-Win-Win-Win-Win.
Ja.
Ja, weil so viele Darmbakterien mit drin sind.
Heute geht es um ein glücklicheres, gesunderes, schlankeres, wenn Sie möchten, Leben. Dr. Carsten Lekutat hat uns schon viele Mini-Veränderungen präsentiert. Carsten, das Reizvolle ist ja, dass du eben sagst, klar, das große Ganze, das kommt dann, aber Mini-Veränderungen können schon helfen. Du hast diese Minuten. Gib uns nochmal 3 Ein-Minuten-Tipps auf den Weg, dass wir uns schon mal ein bisschen reinhangeln können ins Thema.
Ja, ich finde es wirklich wichtig und das müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir müssen die Schwelle, dass wir etwas tun, möglichst nach unten setzen, damit wir etwas tun. Denn die Motivation, die mag uns ja viel Freude bringen, aber für lange Leben mit viel Gesundheit brauchen wir eine Strategie. Und deshalb kleine Sachen in unser Leben einzuführen, die wir beibehalten können, die uns Freude bringen, die uns Spaß machen und trotzdem total viel Veränderung machen können. Also machen wir so 3 kleine Tipps noch zum Ende heute.
Jawohl.
Ich würde sagen, also wenn Sie jetzt wissen wollen, mit was kann ich heute anfangen, gehen Sie schnell noch in den Baumarkt, holen sich einen Blumentopf, machen Sie ein bisschen Muttererde rein und stecken Sie Ihre Hände rein. Das Mikrobiom in unserem Darm hat eine ganz wesentliche Aufgabe für unser Immunsystem, für unsere Psyche und für unseren Stoffwechsel inklusive Gewichtsregulation. Und wenn ich meine Hände in den Boden stecke für nur 1 Minute am Tag, dann wird sich mein Mikrobiom verbessern. Und zwar wirklich von der Hand in den Mund sozusagen. Ich muss um Gottes Willen die Erde nicht runterschlucken. Die Bakterien, nein, die finden alleine über den Hautkontakt letztendlich den Weg in unser Verdauungssystem. Also ab mit den Händen in den Boden. Zum anderen, wenn ich ein bisschen Gewicht reduzieren möchte, einfach eine halbe Stunde vor dem Essen ein Glas Wasser trinken. Das Ganze nennt man Water Preloading. Das macht uns schon ein bisschen satt. Es nimmt uns den Durst weg und häufig verwechseln wir Durst mit Hunger. Das heißt, wir können ein bisschen früher aufhören zu essen. Also ein Glas Wasser vor der Mahlzeit. Dafür braucht man nicht mehr eine Minute, um das runterzuschlucken. Und nach dem Essen, das ist der 3. Tipp, bitte nicht sitzen bleiben. Einfach rausgehen und mal vielleicht 1 Minute spazieren gehen. Und ich meine, da schließe ich jetzt der Bogen zum morgigen Halbmarathon. Wenn Sie jetzt noch nicht Marathon- oder Halbmarathonläufer oder Läuferin sind, vielleicht wollen Sie es ja mal werden und der erste Schritt dahin ist vielleicht in die Zuschauerreihe. All die Läufer, die können es gebrauchen, dass sie ein bisschen anfeuern und sich alleine zu umspülen mit der sportlichen Aktivität kann dazu führen, dass wir vom Gehirn irgendwann auch mal zu einem sportlichen Ich werden.
Wir hatten ja auch schon viele Single-Sendungen hier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute Abend ein paar Singles weniger haben, weil Sie, wenn Sie in den Park gehen und Ihre Hände in dem Boden dort graben, in Berliner Erde, sehen, dass das einige andere auch tun werden. Und dann können Sie sagen, ach, du hast heute auch auf RBB 88.8 die Experten gehört. Und vielleicht wird es dann der Beginn einer wundervollen Freundschaft, Liebe, wer weiß. Du hast uns sehr bereichert. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Danke.
Dr. Carsten Lekutat, unser Experte heute auf RBB 88.8 mit vielen guten Tipps für ein schöneres Leben. Auch lustigen und tollen Fragen von Ihnen. Vielen Dank dafür, wie immer. Ich bin Ingo Hoppe.
Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.